gehe unheimlich gerne am See entlang. Ich finde, diese kleinen Wellen auf dem Wasser lassen mich unheimlich ruhig werden.
So ähnlich geht es mir auch. Und ich glaube, dass Menschen immer wieder angezogen sind, auch von See und Meer, weil es diese Bewegung etwas so Beruhigendes auch hat.
Ja. Hat sich eigentlich Jesus nicht immer wieder zum Beten an den See zurückgezogen?
Jesus hat sich sowohl an den See als auch auf den Berg zurückgezogen. Und dieses Zurückziehen ist auch so ein Auftanken für Leib und Seele, weil er natürlich mit ganz vielen Menschen immer zusammen war und dieses Gebet zum Vater ihm auch eine Hilfe war, wieder neue Kraft zu schöpfen. So ist es, glaube ich, am See beides, Regeneration für den Leib und die Seele, aber auch diese Beziehung neu zu gestalten im Gebet.
Ich finde das immer ganz wunderbar, wenn ich an einem See vorbeilaufe. Das gibt mir ein wahnsinnig beruhigendes Gefühl, diese kleinen Wellen, die da schwappen.
Ja, die Menschen zieht es, glaube ich, immer wieder mal ans Wasser. Also ich bin auch sehr gerne am Wasser, weil es so erfrischend auch ist. Das Wasser ist ja auch ein Zeichen für Reinigung und Leben. Und wenn man da sitzt und vielleicht manchmal sogar mit den Füßen im Wasser baumelt, ist es so etwas Regeneratives, etwas Erneuerndes, Erfrischendes.
Hat sich denn nicht auch Jesus immer wieder zum Beten an ein Wasser oder an einen See zurückgezogen?
Ja, in der Heiligen Schrift wird immer wieder berichtet, dass Jesus sich aus der Menge herausschält, sich löst und auf den Berg geht, um zu beten, seine Ruhe zu haben, alleine zu sein, vermeintlich auch näher beim Vater zu sein und so auch am See. Es gibt ganz viele Berichte über den See Genezareth, wo er auch über den See hinüber fährt, um auf der anderen Seite in Stille zu sein. So ist, glaube ich, das Leben Jesu ein Großteil auch um den See herum.
Sie haben gerade gesagt, dass er sich in die Stille zurückzieht. Ich bin kürzlich in New York City gewesen und auf der Fifth Avenue in die St. Patrick's Cathedral gegangen, um in eine Messe zu gehen, wollte vorweg beten. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Tore weit geöffnet waren und auch blieben, was ja schön ist, weil es einladend ist. Aber auf der anderen Seite fühlte ich mich eigentlich während der gesamten Zeit, wo ich beten wollte, also bis zur Messe, dann wurden nämlich die Türen geschlossen, fühlte ich mich gestört. Dann ist mir aufgefallen, wie ungemein angenehm das ist, wenn man normalerweise in Gotteshäuser geht, dass es drinnen eben völlig anders ist, eine ganz ruhige Atmosphäre herrscht und ich mich dann besser konzentrieren kann und eintauchen in mein Gebet.
In vielen Kathedralen sind die Türen geöffnet, zum Zeichen auch kommt herein, hier ist ein Ort, dass dieses Heilige dadurch etwas weggenommen wird, weil das zum Beispiel im Kölner Dom oder im Stephansdom in Wien ja Hunderttausende von Menschen täglich ein- und ausgehen, gibt es sehr häufig Anbetungskapellen, wo man in der Tat sich ganz zurückziehen kann, um auch ganz nahe, oftmals vor dem Allerheiligsten, ausgesetzten Allerheiligsten, auch sein kann. Also das ist so ein bisschen eine Störung auch, die Mentalität fast des Musealen, Menschen kommen hin, aber vielleicht können wir auch vertrauen, dass trotzdem ein Bild, eine Statue, ein Wort, oftmals gibt es ja auch so kleine Impulse in den Gotteshäusern, dass das die Menschen ansprechen kann und sagen kann, wie schön auch Menschen Kirchen gebaut haben, um Gott zu loben.
Ich dachte, es wäre vielleicht schön, dass wir jetzt, bevor wir uns unterhalten, nochmal, wie wir das immer tun, beten und dass sie all die Sorgen der Menschen in ihr Gebet dann einschließen können. Alles, was geschaffen wird.
Ja, es gibt so ein altes Wort, das heißt, alles, was du beginnst, beginn mit Gott. Und so können wir das jetzt auch gerne tun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt, dass wir zusammen sind und von dir hören dürfen und einander erzählen können. Ich danke dir, dass du die Natur so schön geschaffen hast und dass du den Menschen so wunderbar geschaffen hast. Es gibt keinen Menschen, der auf dieser Erde ist, den du nicht geschaffen hast, weil du ihn liebst und weil du dich nach ihm sehnst. Dafür danken wir dir und lass diese Botschaft jetzt auch uns verkünden, dass deine Güte weit größer ist als all Schrecken auf dieser Erde. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Ich habe gestern in der Redaktion lange mit jemandem telefoniert, der das Problem hat, dass für ihn die Kirche leibfeindlich ist. Das ist mir eigentlich auch nicht so richtig an diesem Morgen gelungen, denjenigen davon zu überzeugen, dass es nicht leibfeindlich ist. Also es ist ja immer wieder so, dass man da in die Situation kommt, wo einem die Worte fehlen. Wie soll man das eigentlich alles erklären? Die Kirche und Sexualität, die Kirche und ihre Lehre. Wie würden Sie es jemandem erklären?
Also ich lebe ja im Allgäu und da gibt es diese herrlichen, prachtvollen Barockkirchen. Und wenn da jemand sich 5 Minuten hineinsetzt und diese Schönheit auch und diese Gestalten und Formenfreude und Farbenfreude auf sich einwirken lässt, dann kann er schon merken, dass es nicht katholisch ist, leibfeindlich zu sein. Ich glaube, dass die Leibfeindlichkeit ein gesellschaftliches Problem ist, was durch den Viktorianismus gekommen ist und auch die puritanische Bewegung, vornehmlich aus England im vorletzten Jahrhundert, und das dann auch gesellschaftlich einfach so um sich gegriffen hat, dass es in der katholischen Kirche oft auch so verkündet worden ist, obwohl es nie Lehre der Kirche war. Priester und Bischöfe sind oft auch Kinder ihrer Zeit, so dass sie manche Dinge auch zeitorientiert sagen, aber die Lehre der Kirche ist immer schon die gewesen, dass Gott den Menschen sehr gut geschaffen hat. In Genesis hören wir dieses, da ruft sogar der Herr, er schaut den Menschen an und sieht, er ist sehr gut geschaffen, wunderbar. Mhm.
Wobei ich könnte mir vorstellen, also das, was ich eben so als Sprachlosigkeit bezeichnet habe, so etwas hat vielleicht auch der ein oder andere Kirchenmann, wenn er erklären soll, wie steht eigentlich die Kirche zur Sexualität. In der Bibel beispielsweise gibt es ja gar nicht so viele Hinweise darauf, wie man sich zu verhalten hat, wie Sexualität gelebt werden darf oder nicht. Im Alten Testament gibt es mehr sogar als im Neuen und auch Jesus hat sich ja relativ wenig dazu geäußert.
Ja, die Bibel ist auch kein Anweisungsbuch wie ein Regiebuch, um etwas zu tun, sondern die Bibel ist natürlich das Wort Gottes, was uns immer neu gesagt wird und ausgelegt wird. Aber wir erfinden immer wieder, dass auch in den Psalmen, diesen Lob auf die Schöpfung, dieses Lob Gottes, dass er den Menschen nach seinem Abbild geschaffen hat. Daher hat man auch eine lange Zeit gedacht, Menschen, die verkrüppelt sind, dass da etwas falsch gelaufen ist, weil man gemeint hat, wenn ein Abbild Gottes, kann eigentlich nur schön sein. Und ich glaube, dass wir heute sagen können, dass der Mensch eigentlich und seine Seele schön ist und es nicht so sehr diese Frage des Äußeren auch ist, dass das schön sein muss. Also die Kirche frönt nicht diesem Jugendkult, dass alle Menschen unter 20 schön und adrett und agil sind, sondern dass die Schönheit des Menschen eigentlich noch stärker durch die innere Schönheit geprägt wird.
Aber dennoch vertritt die Kirche natürlich eine sehr strikte Lehre, was Sexualität angeht. Sexualität vor der Ehe. Gut, es ist nicht so, dass es nicht etwas Lustvolles sein darf, aber es ist etwas, was man sich bis zu einem bestimmten Moment aufsparen sollte. Das ist dann widersprüchlich vielleicht, wenn man die Werbung heute sieht. Die Werbung ist also so, dass man sich nimmt, was man braucht, dass man sich, so wie man sich ein Brötchen nimmt, sich auch der Sexualität bedient und das dort ja auch eine große Verwirrung entsteht. Es ist schwierig, dann ist für junge Menschen sicher auch einen normalen oder einen schönen Zugang zur Sexualität zu finden und auch den die Kirche lehrt.
Ja, ich glaube, man muss erst mal fragen, was ist eigentlich Sexualität? Und die Sexualität ist ja eine positive Schaffenskraft, die Gott in den Menschen gelegt hat. Gott lässt den Menschen an seiner Schöpfungskraft teilhaben. Das ist ja unglaublich, dass dort, wo zwei Menschen zusammenkommen, im Sakrament der Ehe sich vereinigen und dann Gott dort hinein in diesen Zeugungsakt einen Mensch zu schenken, ist etwas unbeschreiblich Erhabenes, weil es Anteil hat an der göttlichen Kraft des Schaffens. So ist für die Kirche die Geschlechtlichkeit etwas ganz Kostbares. Also nicht so, dass man sagt, man muss heimlich unter der Bettdecke irgendwelche Heftchen lesen, was ja durch die Aufklärungswelle der 60er und 70er Jahre keineswegs besser geworden ist. Die Sexualität in den meisten Fällen wird bei uns in der Gesellschaft ja etwas als, ja, auf der einen Seite völlig übersteigertes und überhöhtes gesehen, und doch schaffen es kaum in der Schule, bei der Sexualerziehung, diese Schönheit und die Würde und die Freude zu zu artikulieren und an die Menschen hin zu erzählen, sondern es ist manchmal artikuliert als Recht, das kannst du dir nehmen, das ist wichtig für dich, das brauchst du. Aber ich würde jetzt mal so sagen, die Sexualität oder der Leib ist ein Geschenk, das uns anvertraut ist. Ich bin mir selber anvertraut, ich gehöre mir nicht, ich kann nicht mit mir machen, was ich will. Und dieses, das ist, glaube ich, etwas, was völlig anders ist als der Common Sense gesellschaftlich, sondern ich verdanke mich mir und ich darf mich empfangen von Gott her. Und wenn ich jetzt einem anderen Menschen begegne, dann ist das auch ein Geschenk für mich. Ich kann den anderen nicht nehmen wollen oder jetzt für diesen Abend, für diese Nacht packen wollen, sondern zu wissen, da gibt es eigentlich etwas, was für uns aufeinander hingeordnet ist. Und der Körper, so sagt Paulus, ist ein Tempel des Heiligen Geistes, also was ganz Kostbares. Wenn ich Schüler mich fragen, dann sage ich manchmal, dass sie ja auch mit irgendeiner Blechdose auf dem Hof manchmal Fußball spielen, so würden sie aber nicht mit etwas ganz Schönem, was Vornehmem, was Kostbarem umgehen. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, wie gehe ich mit einem Menschen um? Als Wegwerfware oder etwas als was Achtenswertes.
Man kann doch Sexualität eben wirklich von Fortpflanzung nicht trennen. Unweigerlich ist das ein Akt der Liebe, der Hingabe, aber das Resultat ist die Fortpflanzung. In der Regel entstehen, wenn alles gesund und normal verläuft, und das ist ja schön und wünschenswert, dass es normal verläuft, entstehen dabei Nachkommen. Und das will der Mensch trennen.
Ja, die kirchliche Sexuallehre geht natürlich dahin, so hat der Papst bei einem seiner ersten Besuche in Deutschland zum Beispiel auch gesagt, über die verantwortete Elternschaft. Das heißt, dass Menschen, dass die Geschlechtlichkeit hineingenommen ist in den Raum, wo das sakramentale Leben von Mann und Frau auch gestaltet ist. Also Gott schenkt uns im Sakrament der Ehe den Raum, wo wir gehütet sind, dass wir das, was da an kostbarer Leiblichkeit wir einander anvertrauen dürfen und wir miteinander entfalten können, dass dies der Raum der Ehe ist. Und ich erlebe häufig bei Brautpaaren, die schon mehrere Jahre zusammenleben oder so, dass dieses einander bereiten und entfalten nicht wirklich geschieht. Es gibt manchmal so ein Beispiel, wenn man jemanden von ganz weit weg herkommen sieht, dass es dann so ist, man sieht seine Schritte, man kann ihn wahrnehmen, weiß, wer ist es wohl, ist er es, ist es nicht. Man sieht, er geht einen festen Schritt, er schaut sich um, er schaut auf den Boden. Also manchmal ist es so, dass wenn wir langsam aufeinander zugehen, wir uns viel besser wahrnehmen, erkennen, als wenn wir plötzlich patsch zusammen sind. Ja, die Geschlechtlichkeit, wenn wir die als etwas machen, wie wenn wir Sport miteinander machen, das funktioniert bei manchen Leuten, so wie sie sagen, aber das, was das eigentliche Geheimnis, das sich gegenseitig auch belebende Element der Partnerschaft, ist natürlich da, dass die Beziehung gepflegt werden muss. Also das Erste ist, die Beziehung muss so sein, dass die Menschen Ja zueinander sagen können und so Ja zueinander sagen können, dass sie sagen, egal was geschehen mag, ich bin für dich da. Weil es dieses Ja Gottes zu Menschen gibt, sollen die Eheleute auch dieses Ja zueinander sagen. Und ich glaube, diesen Vertrauensakt braucht es, um dann entfalten zu können. Und wenn Sie vorher die Pille auch angesprochen haben, ist es natürlich so, dass die Pille aus ganz unterschiedlichen Gründen natürlich ein Unrechtselement ist. In der ganz jungen Frauenrechtsbewegung, würde ich mal sagen, sind viele mittlerweile weltweit dazu hingegangen zu sagen, dass die Pille eigentlich eine Form der Unterdrückung der Frau ist, weil sie dadurch ein Gebrauchsobjekt geworden ist, zumal sie auch ein ganz ungesundes Medikament ist. Also wenn man von Medikament kann man ja gar nicht sprechen, sondern es ist ein Giftmittel eigentlich, was die Frau vergiftet durch die Hormone. Sie verändert sie. Wir sagen manche Frauen, dass sie glücklich sind, wenn sie die Pille nicht mehr genommen haben, dass sie plötzlich wieder mehr sich selber werden. Und es ist natürlich so, dass die Pille in den meisten Fällen ein Zwei-Phasen-Präparat ist. Das heißt, dass sie früh abtreibend wird, beziehungsweise sie soll in die eine Phase ist, dass sie versucht, dass keine Befruchtung stattfindet, und wenn dann doch eine Befruchtung stattgefunden hat, soll dann die verhindert werden, also nidationshemmend, das früh abtreibend. Und da sagt die Kirche, eine Beziehung, die darauf aufbaut, dass es in Gefahr in Kauf genommen wird, dass ein Mensch immer wieder mal getötet wird, auf diese Beziehung, auf der kann kein Segen liegen. Zumal es Unrecht ist, Menschen zu töten, auch diese Tötung in Kauf nehmen zu lassen. Also die Pille scheint mir nicht dass die Hilfe zu sein, dass die Beziehung klappen kann, sondern die Kirche vertritt die Auffassung, dass von der sogenannten natürlichen Familienregelung, das heißt, man nimmt die empfängnisfreien Tage, wenn man in einer verantwortlichen Weise weiß, man kann keine Kinder mehr haben, oder auch, wenn Menschen sagen, wir möchten gerne Kinder haben, dass dann sie gerade die Tage, wo die Empfängnis für die Frau besonders günstig ist, nutzen können miteinander.
Es ist ja unbegreiflich, dass so viele Menschen Probleme damit haben, dass der Papst die Pille verbietet. Das sehen sie immer als irgendwie so ein Verbot an. Dabei ist es ja eigentlich ein Gebot, nämlich den Nächsten anzunehmen und nicht eine Liebe auf Zeit oder so mal Liebe auszuprobieren, den anderen mal so zu benutzen eigentlich. Das soll ja damit unterbunden werden. Es ist doch, im Prinzip geht es doch darum, dass man den anderen annimmt. Ich habe da kürzlich ein schönes Interview gelesen von einem jungen Paar, das demnächst heiraten möchte und sagt, vor der Ehe keinen Sex. Der Interviewer, warum nicht? Was ist denn, wenn ihr dann heiratet und dann, haha, dann lernt ihr euch richtig kennen und habt das Gefühl, das passt gar nicht. Da hat die Braut sehr schön gesagt, ach, wir haben, erstens respektieren wir uns beide und wollen uns lieben, und lieben bedeutet ja, dass wir uns dem anderen hingeben und nicht egoistisch nur an uns selbst denken und an die Befriedigung unserer eigenen Wünsche. Und auf der anderen Seite haben wir so wenig Erfahrungswerte, dass wir gar nicht vergleichen können. Wir wissen gar nicht, ob es hätte besser oder schlechter sein können. Und wir haben uns eben einfach vorgenommen, egal was passiert, uns anzunehmen. Und das ist doch eigentlich so, wie wir auch erwarten, dass Gott uns so, wie wir sind, annehmen sollen. Es hat doch etwas Ähnliches.
Ja, die Ehe ist ja darauf angelegt, und daher bin ich das auch mit diesen Fragen des Verbotes und Nichtverbotes gar nicht so glücklich, weil die Ehe ist darauf angelegt, dass die Ehepartner einander helfen, Christus im anderen zu entdecken und durch die Liebe des Einzelnen auch die Liebe Gottes zu entdecken. So entfalten sich die Eheleute eigentlich gegenseitig. Also wenn man sagt, mein Mann war früher ganz anders, jetzt ist er anders und das ist ärgerlich, dann kann das natürlich sein. Aber die Idee der Ehe ist, sich einander so zu entfalten, dass jeder das wird, was Gott von ihm eigentlich gedacht hat. Und daher ist die Geschlechtlichkeit auch ein kostbares Gut, weil man da auch einander zeigen kann. Ich weiß zum Beispiel von einer Freundin von mir, die mir sagte, seitdem sie die Liebe ihres Mannes erfahren hat, hat sie eine viel größere Sicht dessen, wie stark Gott sie liebt. Und das ist großartig. Und daher kann man eben nicht auf Probe lieben, auf Probe leben, wie der Papst es mal sagt, sondern man kann eigentlich nur sagen, ich will es ganz versuchen. Und mich mit der Hilfe Gottes und dem Sakrament der Ehe ganz hingeben. Ich habe neulich bei einer Trauung gesagt, die Ehe ist keine romantische Veranstaltung, sondern das ist eine harte Arbeit, ein wichtiges Training. Und ich glaube, dass das für viele junge Paare auch ein großes Problem ist, dass sie übersteigerte Erwartungen an die Ehe haben und dann enttäuscht sind, wenn so der Alltag eintritt. Und auch das Schwierige. Aber das ist völlig normal. Also die Ehekrise ist was für Normales. Und wie lernen wir da damit umzugehen? Nicht einfach es wegzuschmeißen, loszulassen, sondern das Problem zu bewältigen.
Wobei das Problem vielleicht ist, dass die wenigsten sehen, dass es so etwas wie eine Disziplin ist. Man muss es vielleicht nicht bis zur Olympiade bringen, aber vielleicht möchte der ein oder andere dahin. Aber dass es tatsächlich Arbeit ist, und man kann sich ja ein Ziel setzen, aber was den jungen Leuten vielleicht an die Hand gegeben werden müsste, ist so eine Art Wegweiser, ein konkreter Wegweiser. Also wie man sich auf all das, was Ehe bedeutet, vorbereiten kann und eben dann auch auf Sexualität.
Ich meine, das ist völlig richtig, dass wir viel stärker wieder ins Bewusstsein rufen sollten, auch im Religionsunterricht, in der Erziehung, auch in der Begleitung von jungen Paaren. Ich halte es für ganz notwendig, dass wir eine neue Bewegung eigentlich stiften, wie helfen wir jungen Paaren oder auch Brautpaaren, Menschen, sich auf die Ehe und in der Ehe zu bereiten und zu entwickeln. Und da gehört sicherlich auch dazu, zu sagen, dass wir auf dieses kostbare Gut der Geschlechtlichkeit uns darauf hinweisen, dass wir sagen, wir wollen so viel darüber lernen, dass wir gut damit umgehen können, dass ich weiß, ich finde jemand, der mich gut behandelt und ich setze alles daran, dass ich den anderen gut behandle. Also ich suche nicht jemand, der mir gut tut, das ist bei vielen so, sondern eigentlich zu sagen, lieber Gott, lass mich denjenigen finden, dem ich meine ganze Liebe schenken kann und dem ich mich ganz anvertrauen kann, so dass du durch mich ihn ganz entfalten kannst.
Ja, das ist das, was so häufig falsch gemacht wird, dass diese Erwartungshaltung, die Sie eben ansprachen, dass der Mensch immer geliebt werden will, anstatt einfach selber zu lieben. Das ist ja irgendwie falsch verstanden, Liebe.
Ja, viele Menschen erleben natürlich auch gar nicht so häufig geliebt zu sein. Daher halte ich auch manche politische Aktionen, dass man Kinder möglichst früh in Kinderkrippen und all diese Sachen geben soll, für volksgesundheitlich, sage ich es jetzt mal ein bisschen übertrieben, völlig Unsinn, weil wir eigentlich dem Menschen helfen müssen, die Erfahrung zu haben, und das geht nur in diesen ersten Kinderjahren, da ist jemand immer für mich da, der lieb zu mir ist. So müssen wir auch junge Familien unterstützen und sagen, wir müssen politisch und gesellschaftlich alles tun, dass immer jemand mit einer personalen Beziehung zu diesem Kind da ist und nicht, dass man es hier und da und dort hingibt. Das kann man, wenn sie größer sind, ist das auch wichtig, aber gerade in dieser ersten Lebenszeit ist es notwendig, dass da, ich würde jetzt mal sagen, Vater oder Mutter da sind, um diese Liebe zu leben. Und das ist, glaube ich, das, was Eltern, was Ehe bedeutet, einander zu helfen, lieben zu lernen. Und das, was Eltern für ihre Kinder tun können, denen zu helfen, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist kostbar.
Ja, und dass man dann neben dem, was die Eltern vermitteln, an Liebe schenken, was auch oft ein natürlicher Prozess ist, den Kindern auch beibringt, dass Gott sie auch liebt, so wie sie sind.
Ja, genau. Und dass diese Achtung vor sich selber und vor dem anderen eben dahin führt, dass wir immer mehr eigentlich entdecken versuchen, wer bist du eigentlich wirklich, und nicht zu sagen, du musst so und so sein. Das ist bei der Erziehung so, aber es ist in der Liebe auch so. Eigentlich ist die Liebe und auch die Geschlechtlichkeit und das Einüben eine große Entdeckungsreise. Was offenbarst du mir eigentlich von der Größe und Schönheit Gottes? Dadurch offenbarst du mir auch deine Schönheit und Größe.
Pater Hubertus, ich denke, über dieses Thema könnte man noch unendlich lange diskutieren, weil sich auch immer wieder neue Aspekte ergeben. Aber ich denke, für meine nächsten Diskussionen habe ich dann schon ganz, ganz gute Argumente bereit.